Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Herzlich willkommen zu Stories, dem Podcast aus dem Minibüro der Storiana. Mit mir am Mikro ist Sarah O'Connor.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Frank Menden. Hallo. Wir beginnen natürlich, wie immer, nicht mit einem Lied, sondern mit einem Gedicht. Und das ist diesmal von Theodor Storm. Sarah, bitte.
Es heißt Oktoberlied. Der Nebel steigt, es fällt das Laub. Schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den grauen Tag vergolden. Ja, vergolden. Die blauen Tage brechen an und ehe sie verfließen, wie wollen Sie, mein wackerer Freund, genießen? Ja, genießen.
Das wollen wir, oder? Vergolden und genießen.
Ganz
wollen
genau,
wir.
Das
und,
ist das Oktobermotto, würde ich auch
find
sagen.
Finde ich auch sagen. Vergolden und genießen, das passt sehr gut. Na, mein erstes Buch ist nicht golden, aber es ist zumindest orange. Also ich finde, es geht ja so leicht. Man könnte sagen, es ist eine Herbstdämmerung auf dem Cover. Es ist von Dorothy B. Hughes, das heißt Ein einsamer Ort. Es ist ein Kriminalroman, bei Atrium erschienen. Es ist neu übersetzt von Gregor Runge und ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden, weil es 1950 verfilmt wurde mit Humphrey Bogart und Gloria Graham und das ist einer meiner Lieblingsfilme mit Humphrey Bogart und war ganz erfreut, weil ich wusste ehrlich gesagt bis dato gar nicht, dass es eine Buchvorlage gibt, als dieses Buch in den Händen hatte. Es ist 1947 erschienen und es spielt auch in Los Angeles im späten 1940er Jahre und die Hauptfigur ist der ehemalige Jagdflieger Dick Steele. Und der lebt einsam und frustriert in dieser Stadt und er streift meist abends die Straßen, guckt, ob ihn irgendeine Frau anspricht, die er mal ansprechen kann, mit der er vielleicht ein bisschen Zeit verbringen kann. Und er sucht aber eigentlich immer den Kick, den er vom Fliegen hatte. Den kriegt er aber irgendwie nicht so richtig. Und durch Zufall bekommt er mit, dass sein ehemaliger Kamerad Brub dort lebt in Los Angeles und die beiden kommen zusammen. Brub ist mittlerweile verheiratet, hat eine Frau Sylvia und von der auch Dick sehr fasziniert ist, eine wahnsinnig hübsche, sehr kluge, aber auch etwas kühle Frau, die Dick sehr argwöhnisch betrachtet und Brub ist mittlerweile Detektiv geworden, was Dick extrem interessiert, denn Brub arbeitet an einer Serie von Frauenmorden, die ungeklärt sind und diese drei belauern sich jetzt also so ein bisschen und es geht so weit, dass man irgendwann nicht mehr genau weiß, wer eigentlich jetzt hier wen belauert und wer ist der Jäger und wer ist der Gejagte. Das hat einen tollen Schluss. Das geht in diesem Buch über die Abgründe von Frauenfeindlichkeit und Gewalt und, das war damals ein Novum, auch um die Traumata, die Soldaten während des Krieges erlitten haben. Ein Thema, das damals eigentlich nicht so gerne aufgenommen wurde. Es ist wirklich ein Klassiker des Noirs und ich bin sehr froh, dass der Atrium Verlag das wieder neu aufgelegt hat. Es ist ein toller Kriminalroman, muss man sagen, weil es geht eigentlich weniger darum, wer hat was gemacht, sondern eher um das Wie und um die psychische Ausgangslage, also dieser drei Protagonisten eigentlich. Also ich fand es sehr überzeugend.
Das hört sich auch wirklich sehr überzeugend an. Ich finde, es sieht auch toll aus.
Oh, schönes Cover,
total
ne?
Total schönes ja. Cover. Und ich finde gerade so dieses Kriminalroman, wo es dann wirklich eher um das Wie geht und psychologisch, finde ich großartig.
Ja, also, es ist ein tolles Buch. Also können wir Ihnen nur ans Herz legen.
Toll. Ja, also in meinem ersten Buch geht es auch um Traumata. Es geht um Kriegsversehrtheiten. Geschrieben hat es Anouk Arut Pragersam. Ist gerade ganz frisch auf Deutsch im Hansa Berlin Verlag erschienen.
Hat ein wunderschönes Cover auch.
Richtig schön, finde ich auch. Und das ist ein Autor aus Sri Lanka, der sowohl auf Tamil als auch auf Englisch schreibt. Dieses Buch hat er auf Englisch geschrieben. Und ich bin noch ganz in dem Banne dieser unglaublich tollen, beeindruckenden Literatur, wie ich finde. Es geht um einen jungen Mann, der erzählt quasi in Rückblenden. Es geht los, als er in Delhi lebt, in Indien. Er ist dorthin gegangen von Sri Lanka aus, um zu studieren und stellt aber irgendwann fest, dass er eigentlich nicht so ganz zufrieden ist und fragt sich, ob der akademische Weg der seine ist. Und er lernt eine junge Frau kennen und die ist ganz aktiv in der Bürgerrechtsbewegung, in der Freiheitsbewegung und durch sie wird er quasi inspiriert, sich auch nochmal so ganz besonders mit der Geschichte Sri Lankas auseinanderzusetzen, insbesondere des Krieges, der bis 2008 quasi angedauert hat. Ein fürchterlicher Krieg, der Staat quasi gegen Separatisten, die nannten sich die Tigers. Es gab unzählige Tote, Gräueltaten, Kriegsverbrechen und der junge namenlose Erzähler beginnt quasi sich damit auseinanderzusetzen, bis er dann auch von Delhi wieder zurückgeht nach Sri Lanka. Und zwar nach Colombo, um da mit seiner Mutter und seiner Großmutter wieder zu leben. Er fängt an zu arbeiten bei einer NGO und erzählt quasi in Rückblenden von seiner Zeit in Delhi, das Kennenlernen der jungen Frau, wie die sich ineinander verliebt haben, die Schwierigkeiten, weil die beide aus ganz unterschiedlichen Welten kommen, ihre ersten Annäherungen. Und er erzählt von der Pflegerin seiner Großmutter, die nämlich aus dem äußersten Norden Sri Lankas kommt, wo der Krieg wirklich am stärksten gewütet hat. Und er erhält eines Tages einen Anruf von dessen Tochter. Die erzählt, dass die Frau in einen Brunnen gefallen sei und gestorben ist.
Oh.
Und sie also nicht wieder zurückkommt nach Colombo, um sich um die Großmutter des Ich-Erzählers zu kümmern. Und da fängt er quasi nochmal an, über ihr Leben zu reflektieren. Die Erzählung, die Gespräche, die er mit ihr hatte, die Erzählung, die er von ihr gehört hat. Besonders fürchterlich die Zeit, als sie ihre zwei Söhne verloren hat an den Krieg. Also wirklich eine hochtraumatisierte Person. Er war sich nie sicher, ob es richtig ist, sie nach Colombo zu holen, aber er hatte das Gefühl, sie blüht so ein bisschen auf und kann vielleicht so ein bisschen in ihrem Leben noch eine andere Richtung denken. Und das hört sich jetzt alles irgendwie sehr, sehr langsam an. Das ist es im Prinzip auch. Also das Erzähltempo des Romans ist wirklich ein langsames Tempo. Es hat was sehr, sehr Kontemplatives. Und das Beeindruckende, finde ich, ist, dass gerade in dieser langsamen Erzählart und in diesem fast schon meditativen steckt aber auch trotzdem so viel Aufrüttelndes drin. Das kommt aber gar nicht so krass rüber, als würde quasi das Tempo ein anderes sein. Also es ist irgendwie ganz, ganz toll gemacht. Der schafft es wirklich, und das liebe ich an Büchern, wenn die so aus dem kleinen Kosmos des einzelnen Menschen rauszoomen in das größere Ganze das quasi immer so in Bezug zueinander stellen.
Ja.
Das, finde ich, macht der so großartig. Es hat was Philosophisches. Ich habe viel über das Land gelernt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Sri Lanka.
Ich weiß auch wirklich. Ah doch, Dati hat ja mal an Nils Geist. Das ist richtig. Das Einzige, was ich jetzt damit verbinde.
Genau, und auch über den Krieg, der da wirklich gewütet hat. Ich weiß, dass ich das am Rande mitbekommen habe, aber das war es dann eben auch schon. Also wir tauchen wirklich ein in eine hochinteressante Welt. Ich habe viel gelernt, ich nehme viel daraus mit und es ist ein absoluter Genuss, auch sprachlich wirklich, dieses Buch zu lesen. Nach Norden heißt es, von Anuk Arutprakasam.
Wunderbar. Ja, das klingt nach einem Must-Read, finde ich.
Ja.
Ich finde das Cover schon allein sehr, sehr ansprechend.
Dieser
Zug, der da Richtung Norden fährt, ne? Das ist.
Genau, es spielt auch eine ganze Weile wirklich im Zug.
Ah, okay.
Also er bewegt sich wirklich nach Norden und es ist so ein Train of Thoughts. Und eben der tatsächliche Zug. Ganz toll gemacht.
Super, das ist natürlich. Hat man sich ja mit der Covergestaltung wirklich Mühe gegeben.
Absolut, ja.
Hervorragend.
Aber bei deinem nächsten Buch finde ich auch.
Ja, oder? Die Covergestaltung ist schon sehr bunt, muss man sagen. Das ist Der Hausmann von Vlada Kolosova. Und es ist auch ein ziemlich bunt gemachtes Buch tatsächlich, weil, was ja nicht so ungewöhnlich ist, dass da mehrere Handlungsstränge und Personen miteinander verknüpft werden. Aber Vlada Kolosova gibt wirklich jedem Handlungsstrang eine eigene Form. Und es beginnt ganz normal, in einer ganz normal erzählten Form mit der Geschichte von Thea und Tim. Thea und Tim haben lange in Neukölln gelebt, in einer ganz, ganz schicken Wohnung. Da mussten sie allerdings jetzt raus und leben jetzt hinter dem Berliner S-Bahn-Ring in einer Gegend, die so gar nicht die ihre ist. Tim ist dann der titelgebende Hausmann tatsächlich, während Thea jetzt endlich einen Job annimmt. Und zwar wird sie das Social-Media-Marketing einer Firma machen, die veganes Hundefutter darstellt. Und Tim arbeitet an seiner Graphic Novel über den Klimawandel weiter, während eben Thea in der Firma ist. Und Theas ganze Firmen, Geschichte quasi, die Zeit, die sie da verbringt, die erleben wir nur in einem Chat mit ihrer Freundin Anna, die ist nämlich in der Firma Personalchefin. Und dann Tims Graphic Novel findet auch immer wieder Einklang in dieses Buch, wird immer wieder kapitelweise haben wir diese Graphic Novel da. Da gibt es aber noch zwei weitere Stränge, nämlich einmal Maxim, das ist ein 19-jähriger arbeitsloser Ukrainer, der 2018 von dort geflohen ist. Hier in Deutschland noch nicht so ganz zurechtfindet, der Deutsch lernt und deswegen auch alles in ein Heft aufschreibt. Wirklich so ein Schulheft, damit sein Deutsch einfach besser wird, damit es unter anderem auch besser klappt, eine Frau anzusprechen und kennenzulernen. Und dann haben wir noch jemanden, die sehen wir auch auf dem Cover, das ist oben rechts, nämlich Dagmar, eine weißhaarige Dame, die auf ihrem Laptop tippt, denn Dagmar hat das Internet für sich entdeckt und die hat jetzt einfach einen Blog ins Leben gerufen und gibt dort Spartipps für Rentner und andere Leute, die ebenso wie sie wenig Geld haben. Also wie man zum Beispiel gut an Wasser kommt, ne? Wie man es schafft, zu Hause weniger Strom zu gebrauchen, all die Dinge, wie man günstiger an Lebensmittel kommt, all diese Dinge schreibt sie auf und dieser Blog erfreut sich auch immer größerer Beliebtheit. Natürlich spielen alle diese Handlungselemente irgendwann zusammen und wie das zusammenkommt, das ist, finde ich, so großartig gemacht und auch da habe ich die Auflösung tatsächlich nicht kommen sehen. Ich musste sehr, sehr schmunzeln, als ich das dann gelesen habe. Es ist ein Roman, der, es geht um Altersarmut, es geht um das Rollenverhältnis von Mann und Frau, es geht auch um das soziale Gefälle zwischen einem Paar, denn Thea kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, während Tim nur aus einer sehr prekären Familie kommt, wie das auch dieses Gefälle auch irgendwann zu einem Machtgefälle wird und auch wie Maxim versucht, zurechtzukommen und der fängt zum Beispiel immer den Postboten ab. Und man denkt natürlich ganz lange, okay, der will nicht, dass er abgeschoben wird, aber es geht um etwas völlig anderes, warum er den Postboten ab. Das finde ich eh gut an diesem Buch, weil das alles so ganz anders ist, als man denkt. Und es ist sehr bunt außen, man könnte sagen, es ist sehr witzig, das ist es nicht unbedingt, aber es ist trotzdem, trotz dieser vielen verschiedenen Elemente, wie aus einem Guss und es macht großen Spaß, das zu lesen und deswegen muss dieses Buch, finde ich, noch viel mehr in die Welt.
Oh toll, und es, also es, genau, es hört sich so ein bisschen fragmentarisch an, aber es ist trotzdem
ein. Ist es überhaupt nicht, es liest sich wie ein Roman, ja, wie ein ganz normaler Roman. Mhm. Irgendwie. Und auch, ich finde gerade diese Chats sind wahnsinnig entlarvend auch, ne? Weil man kriegt dann nur diese Chats mit, man kriegt aber trotzdem diese Feinheiten mit, wie sich diese Beziehung zwischen Thea und ihrer Freundin Anna immer mehr abkühlt, weil Thea natürlich diese Kumpelebene hat, während Anna irgendwann doch die Vorgesetzte so ein bisschen raushängen lassen muss. Das ist super und das kriegt man nur in diesem Chat mit. Das ist wirklich große Kunst, finde ich tatsächlich.
Sieht echt richtig toll aus, sehr ansprechend.
Ja, das war auch wirklich, das Cover hat mich gereizt.
Ja, richtig gut. Toll. Bei meinem zweiten Buch geht es auch wieder irgendwie ein tolles Cover, finde ich.
Wunderbar, und Edouard Louis, ich meine.
Ja, Edouard Louis. Ja. Und da geht es eben auch, Stichwort Klassismus, ne? Prekäre Verhältnisse, Menschen aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Darüber schreibt Edouard Louis nicht zum ersten Mal. Sein neues Buch heißt Anleitung, ein anderer zu werden. Und damit meint er sich selbst. Er hatte 2015 einen durchschlagenden Erfolg mit dem Buch Das Ende von Eddie. Danach kam noch Wer hat meinen Vater umgebracht und Im Herzen der Gewalt. Und das letzte war über seine Mutter. Ne?
Ja, das wird auch gerade im Schauspielhaus in Hamburg auf der Bühne.
Ganz genau.
Ja, adaptiert wurde, ja.
Richtig. Und das ist jetzt eben sein neuestes Buch. Ist auch jetzt erst kürzlich erschienen in der deutschen Übersetzung im Aufbau Verlag. Und ich bin mal wieder recht angetan von Edouard Louis. Er schreibt wirklich über seine Metamorphose. Also er setzt wirklich an in dem kleinen Dorf, aus dem er kommt, in Frankreich, ganz ländlich aufgewachsen, wirklich sehr, er kommt aus sehr prekären Verhältnissen. Mhm. Also in der Familie arbeiten alle Männer in der Fabrik dieses Ortes. Es hat noch keiner, ist irgendwo anders hin geschafft. Nicht jeden Abend gibt es was zu essen auf dem Tisch. Der Fernseher läuft den ganzen Tag. Und es gibt ein ziemlich klares Bild, wie ein Mann zu sein hat. Und der junge Eddie, wie er da noch heißt, fällt voll raus. Also absolut. Das ist eher so eine zarte Erscheinung. Der redet irgendwie anders als die anderen. Er kleidet sich eigentlich auch eher anders als die anderen, versucht sich aber natürlich immer anzupassen an die anderen Männer dieses Dorfes, weil er natürlich ganz, ganz, ganz schnell zum Opfer wird. Einfach ob seiner, ja, Andersartigkeit, mhm, und auch seiner augenscheinlichen Andersartigkeit. Mhm. Er schämt sich furchtbar für sich selbst und seine Rettung oder seine erste Rettung, es gibt mehrere Rettungen in seinem Werdegang, seine erste Rettung ist eigentlich eine Lehrerin, die ihm sagt, er hätte ein schauspielerisches Talent und es gäbe in einer Stadt unweit dieses kleinen Ortes ein Gymnasium mit einem Theaterzweig quasi. Mhm. Und sie würde wirklich alles dran setzen, um ihn dahin zu kriegen.
Oh, das ist natürlich toll.
Total. Und das schafft er auch, das macht, mhm, er auch. Und er geht nach Amiens und geht dann wirklich auf diese Schule und trifft da seine erste und allerbeste Freundin Elena, die aus wohlhabendem Hause kommt, die ist total belesen, die geht ins Kino, natürlich immer nur ins Programmkino, mhm, geht ins Theater. Die Familie sitzt zusammen am Abendbrotstisch, es läuft klassische Musik, man isst gesittet, langsam, unterhält sich dabei, es ist für ihn absolutes Neuland. Und
wie so ein Kulturschock, ne?
Total, ja, mhm, wirklich, so beschreibt er das auch. Ein richtiger Kulturschock. Und er beginnt sich aber nach und nach da einzufinden, indem er die Elena im Prinzip imitiert. Also er imitiert, er sagt, er kopiert sie förmlich. Mhm. Er macht alles das, was sie macht, macht er auch, um möglichst so zu werden wie sie.
Ja.
Und er hat Erfolg damit. Hm. Also er ändert sich nach und nach. Seine ganze Körperhaltung, seine Art zu sprechen ändert sich, seine Art zu essen. Er geht ins Kino, er geht ins Theater, er kommt mit anderen Menschen natürlich in Kontakt. Und er hat auch irgendwann auch Erfolg in der Schule und kriegt gute Zensuren das erste Mal in seinem Leben. Und entfernt sich natürlich immer weiter und weiter von seinem Elternhaus. Er fährt immer in den Ferien nochmal hin, aber er merkt auch, wir kommen irgendwie überhaupt nicht mehr zusammen. Mhm. Die Eltern machen sich lustig über ihn, weil er ja so schick geworden sei und, mhm, seine Art zu sprechen hätte sich ja so verändert. Und er möchte eigentlich auch überhaupt nicht mehr zurück. Und die zweite Rettung im Prinzip setzt ein, als er bei einem Vortrag den Autor und Philosophen Didier Eribon kennenlernt.
Ah, okay, ja.
Und sich dann tatsächlich auch mit diesem anfreundet und durch ihn wird seine Welt noch mal größer, noch mal weiter. Und letzten Endes ist sein großes und übermächtiges Ziel, nach Paris zu kommen. Dann wird auch diese Stadt Amiens wirklich zu klein für ihn. Und er will nach Paris kommen und auf diese renommierte Universität gehen, auf der auch Didier unter anderem war. Und er setzt jetzt alles daran, dahin zu kommen.
Die haben auch so eine ähnliche Biografie, ja, ne? Eribon, genau, und, genau, und Louis, ne? Ja.
Das hat an ihm wirklich auch nochmal was ausgelöst, weil er eben in diesem Vortrag, in dem er saß, von dem Eribon, im Prinzip sein Leben gespiegelt bekommen hat.
Rückkehr nach Rhin, ne? Das ist dieser große Erfolg, genau, von Eribon, das aber eher soziologisch eigentlich,
richtig,
aufgearbeitet ist,
genau,
ne? Während Louis das ja schon eher in einer doch romanhaften Form,
ganz genau,
macht.
Man kann es Autofiktion nennen, mhm, es ist als Roman quasi deklariert, und das Interessante finde ich daran, dass er, also er schreibt im Prinzip, es ist sehr lesbar, es ist eben nicht vielleicht wie ein Eribon darüber schreibt, in diesem eher soziologischen Kontext. Er schreibt mit so einer fast schon mal brutalen Ehrlichkeit auch darüber, wie er natürlich auf seinem Weg andere Menschen zurückgelassen hat, zurücklassen musste geradezu. Und das ist natürlich für die Zurückgelassenen alles andere als schön gewesen. Es musste dann immer wirklich ein absoluter Bruch her für, mhm, ihn, um weitergehen zu können. Er schreibt über seine Sexualität. Er ist homosexuell und er hat es so lange unterdrücken müssen, um zu überleben. Er schreibt über seine Befreiung, seine sexuelle Befreiung, wie sein Geist immer weiter und größer wird. Und das ist wirklich unglaublich faszinierend, das zu lesen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass es Bücher gibt, die dieses Thema Klassismus wirklich aufgreifen. Und die sozialen Ungerechtigkeiten immer und immer wieder. Das ist so wichtig. Und ich finde, Édouard Louis ist wirklich eine ganz wichtige Stimme.
Mhm.
Ja, ein sehr faszinierendes Buch. Wirklich.
Auf jeden Fall. Das klingt auch so. Also ich kenne ja nur das Ende von Eddie bislang, mhm, und hatte Karten für das Theaterstück, was leider ausgefallen ist. Deswegen hoffe ich, dass ich da bald wieder hinkomme.
Ja.
Aber liegt auf meinem Nachttisch auch. Und ich will es auch unbedingt lesen, weil das Ende von Eddie hat mich sehr fasziniert,
ja,
auch.
Ja, wirklich, mhm, wieder ganz faszinierendes, mhm, Buch. Was gibt's von dir noch, Frank?
Da gibt's was Neues aus dem Mare Verlag, die ja übrigens im November bei uns sind und ihre Klassikerreihe vorstellen. Nur mal so ein kleiner Teaser schon mal für den November. Oh, ja. Das habe ich gestern ausgelesen habe ich es gestern. Es heißt Das Haus über dem Fjord von Christine Waller und es ist ein Buch, was mich total auf eine falsche Fährte gesetzt hat. Aber ich fange mal von vorne an. 1985 gibt es einen katastrophalen Erdrutsch an der Küste Nordnorwegens. Und der Björn Berg, der war mit seinen beiden Söhnen auf einem Fest, der gerät mit seinem Auto und den beiden kleinen Jungs im Auto in diesen Erdrutsch und alle drei versterben. Die Söhne werden noch geborgen, der Vater ist verborgen unter dem Ton, der sich da bildet. Und zurückbleiben seine Frau Wenke und die 10-jährige Elin. Und Elin ist auch die Protagonistin dieses Romans, der wir dann 2007, also 22 Jahre später, wieder begegnen. Da kehrt sie zurück in ihren Heimatort. Sie ist mittlerweile in Oslo bei einer Modezeitschrift, die Chefin vom Dienst. Ihre Mutter ist verstorben und sie räumt jetzt ihr Elternhaus aus. Und sie trifft dort ihre Jugendliebe Ola wieder, aber auch findet sie sehr merkwürdige Dinge. Zum einen Unterlagen über ein Darlehen, das ihre Eltern wohl aufgenommen haben, obwohl das Haus längst abbezahlt war. Und den Maklerprospekt über ein sehr großes Grundstück in Frankreich, wo sie sich sehr wundert, weil sie weiß zwar noch so ungefähr, dass ihre Eltern immer ein Grundstück haben wollten, ein Ferienhaus, aber eigentlich eher am Meer. Und dieses Haus in Frankreich liegt mittendrin. Also das ist, findet sie ganz komisch. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, und da will ich, da spoilere ich jetzt überhaupt nichts, da man ja den Vater nie gefunden hat, habe ich immer gedacht, ah, der lebt noch. Da kann ich Ihnen gleich sagen, dem ist nicht so. Aber es geht wirklich in eine Richtung, die ich nicht habe kommen sehen, die ich toll finde. Es hat so ein bisschen was von einem Krimi, aber dann auch gleichzeitig ist es dann doch was ganz anderes. Und gegen Ende fällt ein Satz bzw. zwei Sätze, und die finde ich sehr, sehr treffend für dieses Buch, denn da heißt es: Wer unsere Eltern wirklich waren, werden wir vielleicht nie erfahren. Aber wer sie für uns sind, entscheiden wir zum Glück selbst. Und das ist sehr, sehr treffend. Das ist ein Buch über das Verhältnis auch von Kindern und ihren Eltern. Und ich finde, man vergisst als Kind, egal wie alt man ist, eigentlich immer so ein bisschen, dass die Eltern im Grunde ja auch so ein Leben geführt haben, wie man das selbst führt. Und die sind aber eigentlich immer nur in dieser Rollenbild Vater und Mutter oder überhaupt Eltern gefangen. Und das fand ich hier sehr schön, weil hier nämlich eine Tochter entdeckt, dass ihre Eltern Menschen waren mit ihren eigenen Geheimnissen, mit ihrer eigenen Geschichte. Und das hat mir sehr gefallen. Also es ist mal wieder wirklich ein absoluter Treffer aus dem Mare Verlag. Übersetzt hat es Gabriele Heves aus dem Norwegischen und ist ganz frisch erschienen. Und ich wünsche diesem Buch sehr, sehr viele LeserInnen.
Toll. Das hört sich sehr spannend an, finde ich.
Sehr spannend.
Und interessant zugleich.
Also, super interessant. Wie gesagt, es geht in eine Richtung, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen.
Ja. Ach toll. Und sieht auch schon wieder gut aus.
Ja, sieht sehr schön aus. Sehr grafisch, aber irgendwie toll. Ja?
Super.
Na, du hast jetzt auch noch, du hast was Englisches jetzt.
Ich habe was Englisches, genau. Das kann man tatsächlich auch, oder man muss es auf Englisch lesen, möchte man es denn lesen. Mhm. Es ist auch noch nicht angekündigt auf Deutsch.
Ah.
Auch wieder ein interessantes Cover.
Super Cover. Das ist wahrscheinlich dieses Tier, um das es genau, geht, soll es sein. Ne?
Genau, vorne drauf befindet sich der Venomous Lumpsucker.
Großartig.
Das titelgebende Lebewesen, was auf dem Meeresboden lebt, ganz, ganz tief, weit unten. Und geschrieben hat das Ganze Ned Bowman. Ich habe noch nichts von ihm gelesen, du schon, Frank. Ne?
Ja, ich habe tatsächlich, ich glaube, Flieg, Hitler, Flieg habe ich gelesen von ihm. Ja, bei Dumont gab es mal die Sachen, es gibt leider gar nichts mehr auf Deutsch
genau.
von ihm.
Und das ist, finde ich, schade, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessanter Autor.
Ist das.
Und der schreibt jetzt ein Buch aus der nahen Zukunft. Vielleicht 10, 20, 30 oder 40 Jahre in der Zukunft. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist gerade kürzlich der letzte Riesenpanda gestorben. Und das ist auch schon das Stichwort im Prinzip des Themas dieses Buches. Es geht nämlich um Artensterben, beziehungsweise darum, dass schon ein Großteil der Arten auf unserem Planeten ausgestorben sind. Und es geht jetzt quasi um den Venomous Lumpsucker, der soll evaluiert werden, weil ein großer chinesischer Konzern, so ein Bergbaukonzern, die wollen in der Tiefsee bohren. Das ist aber nun mal das Habitat dieses Tierchens. Und jetzt wird eine Biologin zur Rate gezogen, die eben dieses Lebewesen evaluieren soll. Und der Konzern möchte dann hören, ja, ja, ihr könnt da bohren. Der Lumpsucker ist nicht so wichtig für diesen Planeten. Aber diese Biologin, eine Schweizerin, Karen Resaint heißt sie, sie hat festgestellt, dass dieses Tier tatsächlich eins der intelligentesten Lebewesen auf dem Planeten Erde ist.
Dumm gelaufen.
Absolut dumm gelaufen für diesen großen Konzern. Die schicken jetzt wiederum Mark Halliard los, ein Brite, der diese Karen jetzt irgendwie davon abhalten soll, dieses Tier zu retten. Und so beginnt im Prinzip ein Wettlauf gegen die Zeit, denn es gibt nur noch wenige Exemplare des Lumpsuckers. Und es ist wirklich, es wird zum Teil wirklich urkomisch, wie die beiden sich jetzt irgendwie zusammentun müssen. Die geraten wirklich in die haarsträubendsten Situationen, sind zusammen auf dem Schiff vor Finnland. Da lebt nämlich dieser Venomous Lumpsucker auf dem Meeresboden. Die befinden sich dann aber auch kurze Zeit im Dschungel und werden entführt.
Gott.
Ja, also es ist wirklich, dann sind sie auf der Jagd nach einer sogenannten mysteriösen Meerjungfrau.
Oh la la.
Yes. Aber das Ganze, das kommt tatsächlich in so einem irgendwie auch sehr humorvollen Gewand daher, aber es ist natürlich todernst.
Das macht er ja, finde ich, also das war, fand ich früher auch immer. Das ist alles irgendwie, hat es so ein bisschen was Überdrehtes,
ja,
irgendwie
genau.
Gleichzeitig, aber gleichzeitig merkt man auch absolut diesen ernsten Hintergrund.
Absolut,
bei allem.
Absolut. Also, und die beiden Hauptfiguren sind natürlich total unterschiedlich. Die Karen versucht jetzt, diese Art zu retten und reflektiert wirklich auch über die Beziehung von Mensch zu Natur, Natur zu Tier. Und weist wirklich auf unsere sehr, sehr vielen Versäumnisse hin. Und der Mark ist im Prinzip so ein richtiger, ja, so ein Kapitalist. Der tut dann immer so nett, weil er sich ja irgendwie mit dieser Karen verstehen will und muss. Und ich hatte auch zwischendurch immer wieder Hoffnung, dass er vielleicht doch noch so einen Dreh kriegt und irgendwie ein guter wird. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht und ob dieses Tier gerettet wird, aber es ist wirklich, es hat mich echt gepackt. Es hat mich gepackt, weil es spannend ist, weil es toll geschrieben ist, weil es witzig ist, aber auch, weil es echt ein Reminder ist und ein Aufrüttler. Und es ist echt ein wichtiges Buch, finde ich. Ich hoffe, es wird auf Deutsch übersetzt.
Und das hoffe ich auch sehr, weil
ich finde, es ist wirklich ein Buch für unsere Zeit. Also,
klingt auf jeden Fall so.
Ne? Fridays for Future, Klimawandel,
ja, ja.
Extinction Rebellion. Es ist einfach wahnsinnig wichtig und wir müssen uns immer und immer und immer wieder erinnern lassen.
Oh ja, und ich hoffe nur, wenn es übersetzt wird, dass der Verlag dieses Cover übernehmen wird.
Ja, absolut.
Also kommen Sie in unsere Buchhandlung und schauen sich dieses Cover an. Mhm. Also ein absoluter Hingucker.
Und lernen Sie den Venomous Lumpsucker lieben.
Oh ja, ein großartiger Name. Ich finde es großartig. So, das war's leider schon wieder. Mit uns. Und Sarah, du weißt, glaube ich, auch genau, die nächste Folge erscheinen wird.
Genau, und zwar im November. Und zwar am 6. Am 6. November.
Am 6. November. Und dann sind wir doch höchstwahrscheinlich auch wieder zu dritt am Mikro.
Ich glaube, da sind wir wieder zu dritt. Und meine Güte, es ist dann schon November, ne?
Es ist schon November, um Gottes Willen, ja.
Auf Weihnachten zu.
Aber wir wissen ja, was für unser Motto? Vergolden und genießen. Und damit entlassen wir Sie und wünschen Ihnen einen wunderbaren Oktober. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.